Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Was gibt es Schöneres, als an so einem Montag im Herbst zu Hause zu sitzen, vielleicht im Auto unterwegs zu sein, in der U-Bahn, im Zug oder was auch immer und eine Folge Kreis abzuhören? Moritz, was gibt's Schöneres?
Ich würde sagen, Sascha, ganz, ganz wenig. Und damit hi und hallo.
Ja, schön. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ihr habt's gehört, Moritz Löhr vom Sportinformationsdienst ist mein Gast. Und wir blicken heute, weil es die Aktualität natürlich hergibt, viel auf die Nationalmannschaften. Die Männernationalmannschaft von Alfred Gislason hat 2 Länderspiele in Nürnberg und München absolviert. Gegen Island in dem ersten Spiel in Nürnberg, da hat man wirklich fantastischen Handball gespielt und hoch gewonnen. Im zweiten Spiel hat man knapp verloren und hat sich auch teilweise echt schwer getan. Und diese Diskrepanz, die wollen wir natürlich diskutieren, logischerweise. Das ist doch ganz klar. Und wir zeichnen ja am Montagmittag miteinander auf. Und sehen wir uns eigentlich morgen, Moritz? Ich denke ja, oder?
Du meinst in Dortmund? Ja, sicher. Wenn der Kader, der vorläufige oder der erweiterte Kader für die Frauen-WM bekannt gegeben wird, da werde ich natürlich nicht fehlen. Und es hätte mich jetzt auch überrascht, wenn du fehlen würdest.
Ja, die paar Meter ums Eck, die mache ich dann. Ich komme zu Fuß. Ist das okay für dich? Ist nachhaltig?
Ich nehme das Auto, aber du darfst gerne zu Fuß kommen,
ja. Ich wollte jetzt überlegen, ob du mich abholst, aber nee, das machen wir nicht. Die 10 Minuten, die kann ich gerade noch zu Fuß gehen, ja. Gut, wir schauen natürlich da auf den möglichen Kader. Also Moritz und ich nominieren unseren Kader. Vielleicht weicht er ja ein bisschen ab von dem, was Markus Gaugisch dann nominieren wird. Und Moritz hat zusammen mit dem Kollegen Christoph Stuckenbrock ein Buch geschrieben, das heißt Sheroes. Und das passt natürlich extrem gut zu diesem Turnier. Und da sprechen wir darüber, wie das zustande kam, wie das für Moritz war, auch zum ersten Mal ein Buch zu schreiben und wie viele Nerven ihn das gekostet hat. Wir schauen auf einzelne Geschichten. Und der DHB-Pokal der Männer steht an. Und da werden wir natürlich ein bisschen tippen und schauen, welche Begegnungen gibt es überhaupt und wo ist eine Überraschung möglich. Wir beginnen aber mit der sportlichen Aktualität. In Nürnberg und in München wurde gespielt. Ich habe es gesagt, wenn du die beiden Partien jetzt in einigen Sätzen zusammenfassen müsstest, wie würde sich das dann anhören? Feuer frei, Moritz.
Ja, ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Donnerstag, pui, Sonntag, pfui, das wäre jetzt sehr verkürzt und trifft auch nicht vielleicht hundertprozentig den Kern, weil am Sonntag war auch jetzt nicht alles schlecht. Aber wenn wir vielleicht mal am Donnerstag anfangen, da hat die deutsche Mannschaft sehr nah an der Perfektion für ihre Verhältnisse gespielt und ist dann am Sonntag ja doch deutlich, deutlich schlechter gemacht, was sich dann auch im Ergebnis gespiegelt hat.
Kannst du dich daran erinnern, wann wir das letzte Mal, also wann die Nationalmannschaft das letzte Mal gegen eine Mannschaft der Qualität von Island so viele Tore geworfen hat? Weil das ist das, was mich am meisten überrascht hat.
Muss ich nachdenken. Also mich hat auch vor allem die ja fast über 60 Minuten Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor, auch die Eiseskälte, würde ich fast sagen, mit der die Mannschaft aufgetreten ist, ja, ich würde sagen überrascht im positiven Sinne. Und nee, also ich kann mich nicht erinnern. Also zumindest nicht in jüngerer Vergangenheit, wenn man den Maßstab Island zumindest anlegt. Also das war schon, ich meine 42 Tore, das war schon, ja, ich würde sagen, das war beeindruckend.
Das war sehr, sehr bemerkenswert und ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe es mir dann hinterher nochmal angeguckt, weil ich wusste, wir beide sprechen ja heute darüber und habe das Ergebnis gesehen und war erstmal im positiven Sinne geschockt. Also muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ja, es ist eigentlich nur möglich, so ein Ergebnis zu erzielen, wenn du Tempo gehst. Und ich glaube, das war der Schlüssel in diesem Spiel. Deutschland hat eine super Deckung gestellt und ist immer wieder ins Tempospiel gekommen und hat dann, anders als vielleicht bei ja, manch anderen Spielen in der Vergangenheit, wirklich konsequent Chancen genutzt und bestraft. Ich glaube, kleine Abstriche kann man in der Schlussphase machen. Da hat vielleicht so ein bisschen die Konzentration nachgelassen, was bei dem deutlichen Spielstand zu verzeihen ist. Und am Ende standen ja trotzdem 42 Tore. Ich meine, das muss ich mir vorstellen, 42 Tore. Und das in der Form, das sollte ja beispielgebend sein, auch für die Aufgaben, die da kommen. Wir werden ja sicherlich gleich noch drüber sprechen mit Blick auf die EM. Genau da braucht es eben auch ja diese Mentalität, diese Einstellung, die man da von dem gegnerischen Tor gezeigt hat.
Also wenn du davon sprichst, dass man da Tempo gegangen ist, ich glaube, das ist das ganz, ganz Entscheidende. Jetzt haben wir in der Vergangenheit auch bei Turnieren oft eine sehr solide Abwehr gespielt. Wir hatten mit Andreas Wolf und auch mit David Speth herausragende Torhüter. Aber wir müssen ja nur ein Dreivierteljahr zurückgehen zur Weltmeisterschaft in Dänemark und Norwegen und dieses Viertelfinalspiel gegen Portugal. Also Tempo und dieses Spiel und die deutsche Mannschaft, das passt überhaupt nicht zusammen.
Ja, du siehst, ich muss schmunzeln. Ich erinnere mich auch daran. Ich war da leider nicht mehr in der Halle, weil ich krank nach Hause gefahren bin, aber ich habe es mir natürlich angeschaut. Und ja, ich glaube, an das Spiel denkt aus dem DHB-Team jetzt keiner so wirklich gern zurück. Und du sprichst es richtig an, da fehlte eigentlich ja so ein bisschen die Leichtigkeit, die jetzt an dem Donnerstag, wie ich fand, Juri Knorr total ausgestrahlt hat, der total befreit gespielt hat in der vergleichsweise kurzen Zeit, die er ja nur eingesetzt wurde. Aber er stand, fand ich, sinnbildlich für einen klaren Kopf, den die Mannschaft da irgendwie bewiesen hat. Ich habe das Gefühl, im positiven Sinne hat sich die Mannschaft nicht zu viele Gedanken gemacht, sondern einfach gespielt. Also wirklich ist ins Spielen gekommen, hatte Spaß bei dem, was sie getan hat. Ich meine, die waren ja auch fast ein halbes Jahr davor nicht zusammen. Man hatte wirklich das Gefühl, dass die Jungs darauf brennen, jetzt in diese neue Länderspielsaison zu starten. Und der Weg zur EM ist ja auch kurz. Jetzt nach diesen beiden Spielen waren nur noch zwei und dann geht die EM schon los. Also da habe ich wirklich gedacht, oh, also wenn das nochmal so funktioniert, dann ist das aber mal eine richtige Duftmarke mit Blick auf die Europameisterschaft. Und ich glaube, dass das, ich habe es eben schon mal gesagt, wirklich ein Mutmacher sein kann auf dem Weg zur EM.
So ein Mutmacher ist natürlich immer eine schöne Geschichte. Ja, also wenn ich mir die Gruppenkonstellation ansehe, dann brauchen wir, glaube ich, sehr viel Mut. Wir brauchen sehr viel Selbstvertrauen, wenn wir da erfolgreich sein wollen. Und das ist etwas, was dieses erste Spiel gegen Island ja gegeben hat. Und dann ist immer die Frage, warum ist das dann ein paar Tage später wieder komplett anders gegen den gleichen Gegner? Das lag unter anderem daran, dass die Isländer auch auf einmal eine Torhüterleistung hatten. Die hatten sie halt im ersten Spiel überhaupt nicht.
Genau, vielleicht sollte man zu dem ersten Spiel noch vorweg schicken. Deutschland hat sehr gut gespielt, aber Island hat auch für seine Verhältnisse sehr schlecht gespielt. Du hast die Torhüterleistung angesprochen. Ich habe die Statistik nicht ganz im Kopf, aber die Quote dürfte miserabel sein. Also ich kann mich jetzt von meinem geistigen Auge eigentlich an keine wirklich relevante Parade erinnern. Und das war ja dann im zweiten Spiel in München ganz, ganz anders. Da kam ja Deutschland zwar auch, ja, wie ich fand, ziemlich gut rein. Und man dachte, oh ja, okay, das knüpft ganz gut an. Aber dann mit den Paraden kam Island auch besser ins Spiel und Deutschland. Und das ist dann mit für mich der Hauptgrund immer, immer schlechter ins eigene Tempospiel.
Wir müssen uns ja mal den Kader des Gegners auch ansehen. Also wer steht denn da auf der Platte? Und dann gucken wir mal auf den Rückraum, den Island zu bieten hat. Da sehen wir Gisli Kristjansson vom SC Magdeburg. Wir sehen Omar Ingi Magnusson vom SC Magdeburg. Ervin Jönsson, der auch in Magdeburg spielt seit dieser Saison. Das sind ja nur drei Namen. Und da sind auch andere sehr gute Zocker mit dabei. Janus Marasson, der auch schon in Magdeburg gespielt hat, der jetzt aktuell in Ungarn unterwegs ist, der wahrscheinlich nach Barcelona wechselt. Alleine diese Qualität, Moritz, zeigt ja schon auf, dass Island eine richtig, richtig gute Truppe hat. Sie haben auch andere absolute Topspieler mit dabei. Da spreche ich nicht unbedingt von Weltklasse, aber die haben wir jetzt auch in der deutschen Mannschaft nicht auf jeder Position, um Gottes Willen. Also das ist schon ein Maßstab, wenn Deutschland gegen Island spielt. Das kann man schon so sagen.
Das kann man so sagen und deswegen bleibe ich auch dabei. Das erste Spiel, das kann man sich auch gern nochmal anschauen in Vorbereitung auf die EM, wenn ich jetzt Alfred Gislason wäre, weil das war wirklich gut. Das ist, wie ich sagte, das ist ein Mutmacher. Aber ich glaube, im Nachhinein hat sich das bewahrheitet, was Alfred Gislason auch im Nachgang gesagt hat. Ich glaube, sinngemäß hat er gesagt, die Isis werden sich so nicht nochmal abschlachten lassen. Und der Mann ist 66 Jahre alt, hat viel, viel Trainererfahrung und sollte in dem Punkt natürlich recht behalten. Da kam allein aus dem eigenen Selbstverständnis heraus eine Trotzreaktion. Und dann kommt noch hinzu, dass das deutsche Spiel einfach nicht von dieser Leichtigkeit, die ich eben angesprochen habe, geprägt war. Eins war vielleicht nicht gelungene Aktion, dann ging der Kopf ein bisschen runter. Dann kommt eins zum anderen und dann entwickelt sich eben ein ja ausgeglichenes Spiel, wie wir es, glaube ich, in den vergangenen Jahren noch immer wieder gegen die Isländer gesehen haben. Und ich glaube auch, dass es durchaus die Chance für Deutschland gab, dieses Spiel hinten raus noch zu gewinnen. Aber vielleicht ist es jetzt im Nachgang betrachtet auch gar nicht so schlecht, dass es am Ende mit -2 verloren geht.
Das holt einen eben relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurück und verklärt auch nicht die Situation. Von daher, wenn man dann verliert gegen einen Gegner auf Augenhöhe, dann finde ich, das ist im Testspiel natürlich deutlich besser als dann während des Turniers. Ich fand übrigens witzig, weil du gerade Alfred Gislason angesprochen hast, was er nach dem Spiel bei den Kollegen des ZDF gesagt hat. Da ging es ja dann auch um die deutlich bessere Torhüterleistung bei Island. Hat er von dem alten Torhüter der Isländer gesprochen und meinte natürlich Björgvin Gustafsson. Und da habe ich dann gestern mit zwei Freunden noch drüber diskutiert, beziehungsweise ich habe das geschrieben, wenn Christian Prokop das gemacht hätte, wäre er wahrscheinlich komplett zerrissen worden, weil ihm der Name nicht eingefallen ist. Aber da sieht man auch mal den Unterschied in der Bewertung, weil die Trainerposition natürlich auch ganz entscheidend ist. Und ich weiß, dass in der Vergangenheit die Kritik an Alfred Gislason durchaus groß war. Die ist bei vielen noch relativ groß, weil er eben nicht wirklich schnellen Handball spielen lässt. Überrascht dich dahingehend, wie Deutschland im ersten Spiel gegen Island aufgetreten ist?
Überraschend nicht, weil diese Mannschaft, schau dir die einzelnen Positionen an, da ist ja gewaltiges Potenzial und es ist immer wieder aufgeblitzt. Ich glaube, das war einfach ein Tag, an dem sehr viel zusammengepasst hat. Und du musst jetzt als Trainer gespannt dir überlegen, wie schaffen wir es, diese Leistung regelmäßig abzurufen. Nicht in Anführung nur gegen Island, sondern gegen die absoluten Top-Teams, die ja, wir werden gleich drüber sprechen, bei der EM ja beinahe zwangsläufig auf das deutsche Team warten werden. Ich glaube aber, wir können ja vielleicht jetzt schon mal einen Blick voraus wagen. Bei der EM hast du mit Spanien, Österreich und Serbien, ich würde sagen, eine unangenehme Vorrundengruppe, gerade das Duell mit den Spaniern. Aber ich glaube, diese Auslosung, wo ja viele danach gesagt haben, boah, das ist aber ein Brett. Und das ist auch ein Brett, definitiv. Aber ich glaube, die Auslosung mit potenziell dann Dänemark, Portugal, Frankreich, Norwegen in einer möglichen Hauptrunde, das ist das Beste, was dem deutschen Team passieren konnte, wenn sie was bei dem Turnier erreichen wollen. Weil du musst am Anfang sofort da sein. Und ich glaube, so Warmlaufspiele braucht diese Mannschaft nicht, weil das vielleicht eher noch, keine Ahnung, mehr Zweifel sät als Euphorie mitbringt. Wir haben das bei der WM gesehen. Da war eine machbare Vorrundengruppe im Winter jetzt nicht unbedingt der große Pushgeber für die Mannschaft. Und ich glaube deshalb, dass wenn du sofort gefordert bist in Duellen mit Spanien, Österreich, Serbien, dann hast du eine größere Chance, auch wirklich durchgehend an deinem Leistungslimit zu spielen.
Das sehe ich übrigens wie du. Ich muss allerdings auch zugeben, dass die Qualität dieser Gegner natürlich schon immens hoch ist, insbesondere in der Hauptrunde. Und wir wissen ja, wie das bei der letzten Europameisterschaft zum Beispiel gegen Österreich gelaufen ist, im eigenen Land, in Köln, vor 20.000 Zuschauern. Und trotzdem ist das Spiel nur, in Anführungsstrichen, unentschieden ausgegangen. Während der Qualifikation zur Europameisterschaft hat man gegen die Schweiz und gegen Österreich auswärts jeweils unentschieden gespielt. Da kann man natürlich sagen, ja, da wurde auch getestet, es war klar, man würde sich sowieso qualifizieren und so weiter und so fort. Trotzdem will man solche Spiele natürlich auch gewinnen, wenn man da antritt. Es ist ja auch ein bisschen Prestige gegen die Nachbarn und ja, Mannschaften, die eigentlich danach streben, die Qualität von Deutschland zu erreichen seit vielen, vielen Jahren und immer näher kommen und auch während der Turniere in der Lage sind, Deutschland zu ärgern. Aber mein Gefühl ist dann doch eher ein bisschen skeptischer als deins. Ich weiß, dass wir da ein bisschen anders denken. Das ist ja auch immer schön, dass man dann darüber diskutieren kann. Aber Österreich, Serbien und Spanien, das ist auch eine gefährliche Vorrundengruppe für die deutsche Mannschaft. Ich sehe das wie du. Wenn Deutschland sofort Leistung bringen muss, dann ist das besser für die. So ein Larifari zum Auftakt, wie zum Beispiel in Herning bei der vergangenen Weltmeisterschaft. Das ist irgendwie so, ja, so nach dem Motto, wir zocken jetzt hier mal ein bisschen, dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn sie wissen, dass sie sofort bei 100% sein müssen. Aber wenn du das nicht bist, Moritz, was passiert denn dann bei solchen Gegnern?
Ja gut, dann kann es schief gehen. Aber Sascha, was ist denn die Alternative? Ich meine, wir wissen beide, dass eine EM von der Leistungsdichte meistens ohnehin schwieriger zu spielen ist. Und ich glaube einfach, dass die Chance, wie ich es gerade dargelegt habe, so größer ist. Das heißt ja nicht, dass Deutschland nach meiner Meinung zu 100% ins Halbfinale kommt. Also überhaupt nicht. Also da muss schon viel zusammenpassen. Ich glaube nur, dass dieser Mannschaft, das hat sich, finde ich, auch bei den Olympischen Spielen gezeigt, wo er am Ende diese der famose Silbermedaille bei rauskam, dass wenn du am Anfang sofort gefordert bist, dann kommen vielleicht auch nicht so viele Debatten auf, die alles in Frage stellen, wenn du gegen einen vermeintlich kleinen Gegner nicht so deutlich gewinnst. Du bist sofort drin. Aber klar, das kann natürlich auch völlig schief gehen, ist doch logisch, aber das ist Leistungssport. Also ich finde es ja sogar gut, dass wir nicht so eine langweilige Vorrunde haben. Manchmal gehen ja Handballturniere gefühlt erst in der Hauptrunde los. Ist doch super, dass es da sofort Action gibt im Januar.
ist auch etwas, auf das ich mich sehr freue, kann ich dir ganz ehrlich sagen, weil wir möchten ja eigentlich nicht solche Larifari-Spiele. Bei einer Weltmeisterschaft haben wir in den vergangenen Jahren jetzt häufig darüber diskutiert, warum das Turnier erweitert wurde. Und dann gab es unter anderem solche Partien wie gegen Kap Verde oder weiß der Geier wen, wo wir gesagt haben, ist das jetzt überhaupt nötig, dass man gegen die spielt? Also deswegen ist super, dass wir Spiele haben werden, wo es sofort um die Wurst geht. Aber nochmal, in der Hauptrunde warten Frankreich, Dänemark, Norwegen und Portugal, also so wird es der Wahrscheinlichkeit nach kommen. Und davon musst du ja im Prinzip außer Dänemark alle hinter dir lassen, weil da gehen wir mal davon aus, dass die, vor allem weil sie in Herning spielen, da wieder durchgehen werden wie ein warmes Messer durch die Butter. Aber das wird echt, echt schwer. Also da muss sehr, sehr viel passen. Die Franzosen, die spielen mal so in den vergangenen Jahren, haben aber eine unfassbare Qualität. Und bei der letzten Weltmeisterschaft sind wir gegen Portugal rausgeflogen. Also es ist nicht so, dass wir mit einem Selbstverständnis dahin gehen können, dass wir diese Gegner schlagen. Im Gegenteil.
Nein, aber ich glaube, dass du mit einem Selbstverständnis aus einer sehr guten Vorrunde eine gute Chance hast, dann in diese Duelle zu gehen. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn du eine Chance aufs Halbfinale haben willst, dann musst du mit 3 Siegen aus der Vorrunde rausgehen. Das Schlüsselspiel wird natürlich Spanien sein, was nicht heißen soll, dass Österreich und Serbien leicht wird. Nein, im Gegenteil. Und dann sind es eigentlich fast durchgehend K.O.-Spiele, kann man sagen, mit denen es Deutschland dann zu tun bekommt. Und das hätte man vielleicht vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Da könnte sogar Norwegen noch der vermeintlich leichteste Gegner von den Vieren sein, die wir jetzt aufgezählt haben. Frankreich hat eine Rechnung mit Deutschland offen. Portugal, ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wie schwer sich Deutschland gegen die getan hat. Und über Dänemark müssen wir wahrscheinlich nicht reden, dass an dem Tag alles zusammenpassen muss und dann auch noch Glück auf deiner Seite sein muss und vielleicht noch ein bisschen dazu, damit du sie schlagen kannst. Aber ich komme am Ende wieder darauf, es ist doch geil. Also natürlich kann das aus deutscher Sicht schiefgehen. Und dann zeigt das vielleicht auch ganz gut, wo diese Mannschaft steht. Weil man fragt sich das ja schon immer noch, ne? Olympiasilber, da dachte man, wow, krass. Aber wenn man sich den Weg zu Olympiasilber anguckt, sieht man ja auch dieses denkwürdige Viertelfinale gegen Frankreich, wie viel da zusammenkommen musste, dass Deutschland das überstanden hat. Aber das gehört eben dazu, solche Erfahrungen, solche Spiele. Und dann bei der WM, im Vorjahr, in diesem Jahr, da war... Ja, zumindest meine Wahrnehmung und ich denke auch die der breiten Öffentlichkeit, dass das prinzipiell eher ein Rückschritt war. Und jetzt ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Gradmesser dafür, diese junge Mannschaft, was die zu leisten imstande ist.
Wir merken übrigens, dass es relativ simpel ist, bei den Turnieren, die immer stattfinden, auch mal schnell durcheinander zu kommen. Also im Vorjahr Europameisterschaft, in diesem Jahr Weltmeisterschaft. Gleich sprechen wir natürlich dann über das nächste Turnier, die Weltmeisterschaft der Frauen, die in ein paar Wochen beginnen wird. Wenn ich jetzt aber nochmal die Liste dieser Gegner angucke und lassen wir mal Serbien und Österreich weg und gehen davon aus, dass Deutschland und Spanien in die Hauptrunde kommen, da muss Deutschland von Spanien, Frankreich, Dänemark, Norwegen und Portugal von diesen 5 Spielen 4 gewinnen, um ins Halbfinale zu kommen. Und nicht mal dann ist es sicher, weil wir könnten jetzt auch davon ausgehen, dass alle gegen Dänemark verlieren. Also da kommt es auch auf direkte Duelle an eventuell, auf die Tordifferenz und so weiter. Das wird ein ganz, ganz enges Höschen.
Also ich kann dir schon mal eins sagen, es wird vor allem eine schöne Rechnerei, wenn wir da in Herning sitzen beim, ich sag mal, zweiten, dritten Hauptrundenspiel und überlegen, was heißt denn jetzt was? Aber ja, also was soll ich sagen? Du hast recht, das wird eng, keine Frage. Und ich bleibe aber dabei, dass es gut ist, dass es eng wird und dass am Ende auch auf jeden Fall entscheidend ist für die Bewertung dieses Turniers, dass wie ist Deutschland denn vielleicht nicht ins Halbfinale gekommen? Ich glaube, wenn sie ins Halbfinale kommen, dann sind wir uns einig, das müssen schon gute Spiele gewesen sein, die sie dann da geliefert haben. Aber das Wie wird für die Bewertung super, super wichtig. Wenn du von den Hauptrundenspielen in allen chancenlos warst, dann muss das natürlich vernichtend ausfallen, das Urteil. Aber wenn das alles Spitz-auf-Knopf-Spiele waren, ich hatte mir eben nochmal den Weg zum EM-Titel 2016 angeguckt, auch da war es Spitz-auf-Knopf, auch da warteten Top-Teams so. Und die musst du schlagen, wenn du was reißen willst bei einem Turnier, wenn du eine Medaille gewinnen willst. Und das wird ja das Ziel von dieser Mannschaft sein. Alles andere wäre unglaubwürdig.
Also wenn du jetzt gerade die EM 2016 ansprichst, da gab es ja dann auch ein Spiel gegen Schweden, wo man zur Pause zurücklag. Da hat ein Spieler wie Johan Jakobsen damals noch für Schweden gespielt. Der ein oder andere wird sich erinnern, der nicht mit sehr viel Haaren gesegnete Halbrechte der SG Flensburg-Handewitt, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Und den haben sie dann in der zweiten Hälfte kurz gedeckt und damit war bei Schweden also alles an Spielfluss raus, was irgendwie raus sein konnte. Und dann hat sich das Spiel komplett gedreht. Deutschland hat das Spiel gewonnen und dadurch ist man dann überhaupt am Ende erst weitergekommen. Also das war auch ein Turnier, wo viel passen musste, weil du eben gesagt hast, bei Olympia in Paris und später in Lille, da hat natürlich auch extrem viel gepasst, auch wenn man eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt hat. Das sollten wir an der Stelle nicht vergessen. Aber damals in Polen, in Krakau, Halbfinale gegen Norwegen, auch nach Verlängerung gewonnen. Ja, also das sind alles so Kleinigkeiten, die wir dann gerne mal vergessen, wenn am Ende ein großer Erfolg steht.
Ja, und was ich sagen will, das habe ich zumindest eben schon mal versucht anzudeuten. Jetzt stell dir doch mal vor, oder versuch es nicht zu negativ zu sehen, stell dir vor, du gewinnst dein erstes Hauptrundenspiel. Ich weiß dann nicht, wer der potenzielle Gegner war, aber das gibt dir dann ja auch nochmal Schwung. Ne? Also ich glaube schon, dass der Spielplan eine gute Gelegenheit bereithält, dass du einen Flow aufnehmen kannst. Und darin sehe ich die große, große Chance. Du hast nicht diese 5 Spiele Anlauf bei einem Turnier und dann kommt Spiel X, wo du liefern musst, ja? Sondern du hast mehrere Chancen, dich darauf vorzubereiten. Klar, wenn du dann am Anfang mit einer Niederlage gegen Spanien in dieser Hauptrunde gehst, sind wir uns einig, dann wird es doppelt so schwer, ist doch völlig klar. Aber die Chancen sind durch diesen Spielplan, durch diese Gegner in meinen Augen einfach größer. Und ich glaube auch, dass die Spieler das insgeheim auch denken oder die Herausforderung mögen, weil das ist doch das, wofür du Handball spielst. Und du hast gerade die Vielzahl der Turniere angesprochen. Also ich möchte doch möglichst viele dieser Spitz-auf-Knopf-Spieler haben, wo die Halle da wirklich bebt in Herning. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich sowohl die Zuschauer als auch die Spieler total drauf freuen.
Und wir auch, logischerweise. Also ich meine, wir wohnen ja fast schon in Herning jetzt.
Ein Zweitwohnsitz, ja. Wäre zumindest nicht ganz blöd. Ja gut, also wir kennen uns in Herning aus, sagen wir mal so. Und in Silkeborg auch, da wo die deutsche Mannschaft wohnen wird.
Da kennen wir auf jeden Fall den Weg zum Hotel. Ich kenne auch den Weg zurück nach Herning, vorbei an einem Schnellrestaurant. Ja, ihr könnt jetzt gerne mal raten, welches Schnellrestaurant das ist. Aber ich muss sagen, generell ist es natürlich dann schon schön, wenn man weiß, wo man ist. Man ist aber auch gerne mal etwas neu unterwegs, ja, und sieht gerne mal was anderes. Also ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, Moritz, wenn nicht jedes verfluchte Turnier in Herning stattfinden würde.
Ja, ich auch. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch eine Herausforderung für den Staff, für den Trainer. Bei dieser Konstellation, du hast es gerade angesprochen, vielleicht nochmal, um es deutlich zu machen, es ist egal, wie es ausgeht, Deutschland wird das ganze Turnier in Herning sein. Und da ist es schon eine Herausforderung, glaube ich, so ein bisschen die Stimmung oben zu halten. Klar, du hast alle 2 Tage ein Spiel, aber du musst dich schon irgendwie zu beschäftigen wissen. Ich finde es eh immer bemerkenswert, wie bei so Turnieren ja versucht wird, diesem Lagerkoller, der glaube ich zwangsläufig aufkommt, wenn du immer Hotel, Trainingshalle, Spiel, dem musst du irgendwie entgegenwirken. Und ich glaube, gerade wenn du in einem Ort bist, den du vielleicht auch schon ja aus dem Vorjahr kennst, aus der Vergangenheit kennst, dass das zumindest eine Aufgabe, die man nicht unterschätzen sollte, das will ich mal sagen. Das wird jetzt nicht der absolute Schlüssel zum EM-Titel sein, aber das ist etwas, das man, glaube ich, bei der Vorbereitung auf so ein Turnier auf keinen Fall außen vor lassen darf.
Jetzt ist es aber so, Herning und Silkeborg, die geben jetzt nicht so viele Freizeitaktivitäten her, ne? Gerade wenn die kalten Monate anstehen. Also ich weiß, dass zum Beispiel jetzt die Eishockey-Weltmeisterschaft ja auch in Herning stattgefunden hat. Da kannst du im Sommer natürlich rausgehen. Im Winter ist es in Dänemark gerne mal sehr frisch und sehr windig. Ist ja alles auch flach da. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das da nicht schön ist oder dass die Leute nicht freundlich wären. Im Gegenteil. Also ich war ja auch im Sommer nochmal in Dänemark im Rahmen von Vorbereitungsspielen und finde es da unfassbar schön und alle sind nett zu einem und ich mag auch die Mentalität der Dänen sehr. Aber irgendwie muss ich dann doch zugeben, dass immer wieder Herning ein bisschen langweilig ist. Da kommt ja auch noch dazu, und du bist ja auch da gewesen, dass bei der Frauenweltmeisterschaft 2023 auch 3 Wochen Herning auf dem Programm standen. Und deswegen ist das mit dem Zweitwohnsitz ja fast gar nicht ironisch gemeint. Aber gut, wo wir gerade von Frauen-WM sprechen, die steht natürlich jetzt an. Und morgen Mittag wird der Bundestrainer Markus Gaugisch den Kader bekannt geben. Und Moritz Löhr wird jetzt erstmal diesen Kader tippen. Ich bin sehr gespannt. Wir werden dann morgen mal sprechen darüber, wie viele Tipps von dir aufgegangen sind. Ich glaube, so schwer ist es nicht. Wir haben uns jetzt erstmal darauf geeinigt, dass wir 18 Spielerinnen nominieren. Und du sagst mir jetzt welche.
Lass uns doch vielleicht Position zu Position durchgehen. Wir können ja mal hinten anfangen. Weil ich glaube, dass es da, was zumindest die ersten 2 Torhüterinnen angeht, recht klar ist mit Kathi Filter und Sarah Wachter. Oder würdest du mir widersprechen?
Nein, da widerspreche ich dir auf gar keinen Fall. Sarah Wachter sehe ich ja hier in Dortmund sehr, sehr oft. Die hat teilweise überragende Leistungen. Und Katharina Filter hat jetzt gestern im Spiel mit ihrem Team Esbjerg gegen den BVB überragend gut gehalten. Also wirklich überragend gut gehalten. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass beide dann bei der Weltmeisterschaft diese Leistungen, die sie bringen können, auch konstant bringen und dann auch in den Spielen, wo es drauf ankommt. Da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel, dass das Potenzial der beiden relativ groß ist. Das wissen wir. Kathi Filters Schwäche, finde ich zum Beispiel, sind die Würfe von außen. Und da hat sie gestern herausragend gut gehalten. Deswegen hat mich das sehr gefreut im Hinblick auf das Turnier. Nicht so aus Dortmunder Sicht, aber das ist ein anderes Thema. Als dritte Torhüterin, und da sind wir uns auch einig, wird Nicole Roth mit dabei sein.
Ja, früher war sie ja auch dabei und zuletzt glaube ich auch. Also das hat sich eigentlich etabliert und ich tippe mal, dass aber im Normalfall an Kathi Filter und Sarah Wachter kein Vorbeikommen ist.
Das ist natürlich jetzt eine schöne Formulierung. Wir gehen mal weiter auf die Linksaußenposition und es gibt ja einen 35er-Kader, der bereits nominiert werden musste. In diesem 35er-Kader mit dabei sind auf der Position Antje Döll, die Kapitänin, Alexia Hauf, Chiara Rohr, die noch in der Jugend spielt, Theresa von Prittwitz und Mia Zirke. Das sind jetzt für euch teilweise unbekannte Namen. Ich finde tatsächlich, dass die Form von Alexia Hauf auch zuletzt, wenn sie für die Nationalmannschaft gespielt hat, so gut war, dass man sogar darüber diskutieren kann, dass sie von Anfang an spielen müsste. Aber da sind eigentlich Döll und Hauf komplett gesetzt.
Ja, keine Widerrede. Das spiegelt sich auch in den jüngsten Nominierungen. Antje Döll ist mittlerweile ja auch Kapitänin dieser Mannschaft. Und Alexia Hauf, wie du schon angedeutet hast, mehr als ein würdiges Backup. Also ich denke, dass es schon eine große Überraschung wäre, wenn da morgen andere Namen auftauchen würden.
Das wäre eigentlich eine Sensation. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das müsste ja dann kurzfristige Verletzungsgründe haben. Dann gehen wir mal weiter auf die Rechtsaußenposition. Und da sind mit dabei Jenny Behrendt, Luisa Scherer, Sabrina Tröster und zwei ganz, ganz junge Spielerinnen. Einmal Pharrell Njenkoi und die spielt bei der HSG Blomberg-Lippe relativ frisch seit diesem Sommer, hat aber da schon tolle Spiele gemacht. Und Jana Walter, das ist eine Spielerin des HC Leipzig aus der zweiten Liga, auch A-Jugendmeisterin, deutsche A-Jugendmeisterin geworden im vergangenen Mai mit Leipzig, genau wie eine andere Spielerin, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber auch hier ist wahrscheinlich die Nummer relativ sicher oder halt doch nicht. Wie siehst du es?
Also ich glaube, Jenny Behrendt ist gesetzt. Die Frage wird dann sein, nimmt er noch eine zweite mit? Ich tippe mal in diesem ersten Aufgebot bestimmt. Will mich jetzt zum Beispiel Luisa Scherer nicht überraschen, aber er muss ja dann Richtung WM nochmal reduzieren. Und da zeigt die Vergangenheit, dass er da gerne mit Behrendt als klassischer Eins rechts außen gehen könnte. Also wenn wir eher sagen, meinen wir immer Markus Gaugisch, vielleicht das einmal dazu erwähnt. Und dann wäre ja eine Alternative, die auch schon in mehreren Spielen getestet wurde, Julia Meithoff, die auf Halb spielt, aber auch außen spielen kann, um ja Behrendt möglicherweise zu entlasten. Das sind so Gedankenspiele, die sich wahrscheinlich Markus Gaugisch auch gemacht haben wird. Aber ich tippe, dass morgen erstmal zwei klassische Rechtsaußen dominiert werden.
Julia Meithoff kann das, auf dieser Position auszuhelfen. Also gar keine Frage, dazu ist sie auf jeden Fall in der Lage. Wenn du dann aber eigentlich im Verein immer auf Rückraum rechts spielst, dort aber in der Nationalmannschaft überhaupt nicht eingesetzt wirst, dann kannst du manchmal das Gefühl für dich entwickeln, überflüssig zu sein. Und ich habe den Eindruck, sie wirkt manchmal so ein bisschen wie das fünfte Rad am Wagen. Täuscht mein Eindruck?
Nee, das finde ich nicht. Ich kann mich an viele gute Spiele von ihr erinnern, auch im Nationaltrikot.
Oh, bitte nicht falsch verstehen, Moritz. So war das nicht gemeint. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass sie keine guten Spiele für die Nationalmannschaft gemacht hat. Aber wenn wir jetzt auf ihre Position schauen, dort ist Nina Engel bei der vergangenen Europameisterschaft in Österreich durchgestartet. Viola Leuchter ist zur besten jungen Spielerin des Turniers 2023 gewählt worden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und dementsprechend sind da zwei jüngere Spielerinnen klar an ihr vorbeigezogen. Und auf der Position kommt sie gar nicht mehr zum Einsatz. Und wir erinnern uns, wie gut sie gespielt hat bei der Olympia-Qualifikation in Neu-Ulm. Also da hat sich in kürzester Zeit sehr, sehr viel getan. Und das meinte ich eher darauf bezogen, dass sie auf ihrer Stammposition eigentlich gar keine Rolle mehr spielt.
mal als Gegenargument, ist doch super, dass wir da einen Konkurrenzkampf haben auf der Position. Das kann ja nur förderlich sein. Also der deutsche Handball möchte ja ein möglichst starkes Team stellen. Und wenn sich die Mannschaft an der Stelle vielleicht nicht automatisch von selbst aufstellt und du dann noch so eine Hybridspielerin hast, wie es ja lange auch Christoph Steiner bei den Männern gemacht hat, halte ich das eigentlich auf dem Papier für einen Mehrwert.
Stimme ich dir zu. Also das sehe ich nicht anders. Wir haben übrigens noch Alternativen auf dieser Position mit Lara Däuble und Jana Scheib, aber wir sind uns einig, welche drei Spielerinnen dort nominiert werden.
Ja, Meithoff, Leuchter, Engel wäre meine Prognose.
Dann schauen wir mal weiter auf die nächste Position und das ist Rückraum links. Dort stehen rein theoretisch zur Verfügung Dana Bleckmann, Nike Kühne, Xenia Smietz, Marlene Tucholke. Das ist die andere Spielerin, die beim HC Leipzig unter Vertrag steht und die 1,91 groß ist. Dazu Emily Vogel und Aimée von Pereira. Ich habe dir ja im Vorfeld dieser Aufzeichnung schon gesagt, ich hätte bei den vergangenen Maßnahmen, bei so Gegnern wie Mazedonien oder Belgien, da hätte ich eine Spielerin wie Marlene Tucholke einfach mal mitgenommen, um der die Möglichkeit zu geben, da reinzuschnuppern. Denn wenn du eine Sache nicht lernen kannst im Sport, dann ist das Größe. Und 1,91, das ist verdammt groß, gerade im Frauenhandball. Daher finde ich es fast ein bisschen schade, dass man ihr nicht mal die Möglichkeit gegeben hat, mit dabei zu sein. Wie siehst du das und wie sieht deine Nominierung auf dieser Position aus?
Ich glaube, dass Markus Gaugisch sich für einen Weg entschieden hat in diesem WM-Jahr. Es gab ja doch durchaus einige Spiele, sowohl im Frühjahr als auch jetzt nach der Sommerpause. Und ich glaube, er hat sich für den Weg Sicherheit entwickeln entschieden. Und ihm war es immer wichtig, dass sich diese Mannschaft findet, einspielt. Er hat auch erwähnt, wie wichtig ihm dieser Sommerlehrgang war. Da kam die Nationalmannschaft zusammen, ohne ein Länderspiel bestritten zu haben, aber hat nochmal viel gearbeitet. Das schafft für ihn sicherlich auch ein bisschen, ja, also Druck. Also er hat wirklich gute Voraussetzungen gehabt, finde ich, um dieses Team auf die WM einzustellen. Und da ist er klar den Weg gegangen, ich habe meinen festen Spielerinnenstamm und die sollen sich finden, um dann bei der WM Bestleistung zu bringen. Und ich glaube, daher rührt letztlich diese Entscheidung. Und wenn ich durchgehe, die Spielerinnen, die dann nominiert werden, Emily Vogel ist da für mich gesetzt. Nike Kühne wird auch nominiert werden. Ich glaube auch Aimée von Pereira wird dabei sein. Und ich denke, dass das der Weg ist, für den er sich entschieden hat, aber schon vor Monaten. Also da musste er, glaube ich, am Anfang des Jahres eine Art Grundsatzentscheidung treffen.
Die hat er getroffen, vor allem nach den Erfahrungen der vergangenen beiden Turniere. Jetzt kann man natürlich diskutieren. Da hätte er auch gerne auf Sicherheit gesetzt, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Dementsprechend ist das eine Position, wo man sich in Zukunft überlegen muss, wie man da weitermacht, weil wenn es bei diesem Turnier auch nicht funktionieren sollte, das hoffen wir natürlich alle, dass es funktioniert, dann müssen da irgendwann mal auch Veränderungen her und jüngere Spielerinnen müssen dort übernehmen. Also da sind wir uns einig, Moritz.
Da sind wir uns einig. Da hatten wir auch schon mal im Frühjahr drüber gesprochen, dass natürlich, jetzt ist so ein Fokus auf dieser WM, alles ist darauf ausgerichtet, dass die Mannschaft da Bestleistung bringen soll. Ich bin überzeugt, auch Bestleistung bringen kann. Aber klar, das ist der Maßstab, an dem du dann gemessen wirst. Aber da komme ich auf meinen Satz von eben, das ist Leistungssport. Also das ist auch völlig in Ordnung so.
Auf Rückraummitte nominiert im 35er-Kader sind Alina Greisels, Annika Lotz, Lotta Röpke und Mareike Thomayer. Röpke spielt beim VfL Oldenburg. Thomayer, wissen wir, spielt mittlerweile in Bensheim nach dem Ende von Ludwigsburg. Lotz spielt in Brest in der Champions League in Frankreich und hat dort in dieser Saison auch schon sehr gute Leistungen gebracht, aber ist angeschlagen und kann derzeit nicht spielen. Das ist ein Problem.
Das kann ein Problem sein, wobei ich die Alternativen jetzt nicht schlecht finde. Und Annika Lott hat, also das ist eine Spielerin, auf die Markus Gaugisch sehr vertraut. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie morgen nicht nominiert werden wird. Und hat auch in der Nationalmannschaft, wie ich finde, schon oft gute Leistungen gezeigt. Und ich glaube, auch hier stellt sich es relativ klar auf, dass neben Annika Lott Alina Greisels als ehemalige Kapitänin und Leistungsträgerin in der Mannschaft und Mareike Thumeier im Aufgebot stehen werden.
Jetzt ist natürlich die Frage, hast du mitgezählt? Wie viele Kaderplätze hast du überhaupt noch frei?
Die Frage, ich hatte schon versucht, hier ein Zifferchen an Namen zu machen, damit wir da jetzt nicht durcheinander kommen. Wir können es natürlich jetzt so rausfinden, weil morgen wird nicht der finale Kader nominiert, sondern nur der erweiterte. Und dann muss man schauen, was die Tests gegen die Schweiz noch anstehen, in und gegen die Schweiz. Aber jetzt müssten wir tatsächlich einmal zählen, das ist richtig, ja.
Also, wenn wir jetzt Nicole Roth mal streichen aus dieser Liste, dann sind wir schon bei 16.
Ja.
Das heißt, du hast nur noch 2 Kaderplätze frei. Und zwar am Kreis. Am Kreis im 35er Kader stehen Lisa Antl, Jolina Hunstock, Ariane Funstein, Maike Schmelzer, die seit Olympia kein Länderspiel mehr absolviert hat, und Marie Steffen. Was passiert da morgen in Dortmund? Das kann eine ganz brisante Nummer werden. Ich bin mir nicht sicher, ob da die Namen nominiert werden, von denen momentan alle ausgehen. Was glaubst du denn?
Ja, vielleicht zaubert ja Markus Gaurisch auch tatsächlich eine Überraschung aus dem Hut. Jetzt hat er auch viel Systeme getestet in diesem Jahr, wo Kreisläuferinnen eine untergeordnete Rolle spielen mit 4 Rückraumspielerinnen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er da nicht auf die ganz breite Masse an Spielerinnen geht. Meine Prognose wäre, dass Lisa Antl dabei ist. Und dann wird es ein bisschen tricky. Dann würde ich wahrscheinlich mit Marie Steffen gehen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, sicher bin ich mir da nicht.
Ich hau jetzt mal einen raus an dieser Stelle.
Mach mal.
Ja, ich hau jetzt mal einen raus. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Das sollte ich vielleicht dazu erwähnen. Ich habe mir keinerlei Informationen eingeholt. Aber ich sage, Maike Schmelzer wird bei dieser WM spielen.
Mhm. Das wäre ja überraschend, weil die hat ja zuletzt gar nicht in der Nationalmannschaft eine Rolle gespielt.
Aber ihre Form ist fantastisch in Bensheim.
Mhm.
Also du bist ein bisschen perplex.
Nein, perplex nicht, aber also ich gucke mir einfach die Kader der vergangenen Länderspielmaßnahmen an und da ist sie einfach nicht aufgetaucht. Und wenn man Markus Gaurisch darauf angesprochen hat, wie offen ist denn die Tür noch für andere Spielerinnen, dann hat er da nie zu 100% klar drauf geantwortet, aber er hat schon durchscheinen lassen, den Kader, den ich beisammen habe, das ist mein Gerüst. Er würde damit ein bisschen, wie ich finde, abweichen von der Linie. Aber manchmal muss man das ja vielleicht auch machen. Deswegen, also perplex wäre ich jetzt nicht, wenn das so kommen würde, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es durchaus überraschend wäre mit Blick auf die jüngsten Nominierungen.
Die Kreisläuferposition ist unfassbar wichtig. Das ist eine der Schlüsselpositionen im Handball überhaupt. Und was man braucht bei einem guten Kreisläufer oder bei einer guten Kreisläuferin, ist eigentlich auch eine starke Leistung in der Abwehr. Und Maike Schmelzer ist eine sehr gute Abwehrspielerin und sie kann im Innenblock decken. Das kann Lisa Antl, die von all diesen Kreisläuferinnen wahrscheinlich die gesetzteste ist, also die ihren Kaderplatz am sichersten hat, nicht. Die kann nur auf der Halbposition decken. Marie Steffen hat noch kein internationales Turnier gespielt. Hunstock hat die vergangene Europameisterschaft gespielt, aber da nicht so sonderlich viel Einsatzzeit bekommen. Daher habe ich mir überlegt, werfe ich jetzt diesen Namen einfach mal in den Raum, weil man kann sich ja dann durchaus die Frage stellen, warum steht sie im 35er Kader, wenn sie überhaupt nicht in Frage kommt?
Ja, klar. Wobei, das könnte man vielleicht auch noch zu ein paar anderen Namen sagen. Ich meine, 35 ist einfach sehr, sehr groß. Das kann kein Kader sein, der immer kurz davor war, für Länderspielmaßnahmen nominiert zu werden. Zumindest nicht, wenn du auf die ganz, ganz breite Masse schaust. Aber ja, ich finde deine Argumentation, das ist spannend. Bin gespannt, ob du morgen recht hast. Wie gesagt, es wird ja auch noch nicht der finale WM-Kader nominiert. Mir ist, korrigier mich, jetzt mache ich einen kleinen Sprung, aber haben wir eine Spielerin vergessen? Kann das sein?
Ich weiß jetzt nicht mehr bei Rückraum links, welche Spielerin du da alle genannt hast, aber du kannst es mir gerne nochmal sagen.
Ich glaube, wir hatten gar nicht Xenia Smietz genannt, kann das sein?
Ich habe sie aber trotzdem aufgeschrieben.
Okay, nur dass das hier vielleicht einmal dokumentiert ist. Also Xenia Smietz wird für die WM nominiert werden. Punkt. Ich glaube, das ist so eine der Positionen oder eine der Spielerinnen, die nicht zur Debatte steht.
Nein, sie hat sich sportlich und menschlich qualifiziert, das können wir auf jeden Fall sagen. Und sie wird natürlich da mit dabei sein. Sie steht auch auf dieser Liste, wo ich eben nachgezählt habe, wie viele Kaderplätze du noch hast. Und du hast dich jetzt also dann entschieden am Kreis für Antl und
Steffen, wenn ich mich richtig erinnere. Mit dem Vermerk, dass da sicherlich vielleicht die größte Überraschung, da ist bestimmt am größten Potenzial, dass man da daneben liegen kann, sagen wir mal so.
Deswegen, wie gesagt, ich kann sowieso daneben liegen und deswegen nominiere ich Maike Schmelzer, weil ich glaube, dass sie dieser Mannschaft auch extrem weiterhelfen würde. Ob das dann gut ist, Spielerinnen zurückzuholen, ist immer noch ein anderes Thema. Das ist, glaube ich, eine Grundsatzdebatte, die man da auch führen kann. Ich kann mich erinnern, sehr gut zumindest, an die Heimweltmeisterschaft 2017. Da hat der damalige Bundestrainer Michael Biegler enorm auf Erfahrung gesetzt. Er hat viele ältere Spielerinnen mit dabei gehabt und das ist komplett in die Hose gegangen, weil das leistungstechnisch zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr gereicht hat für die eine oder andere, was sehr, sehr schade war, weil ich es natürlich den Spielerinnen enorm gegönnt hätte. Ich brauche von dir jetzt eine finale Prognose, weil wir vor der Weltmeisterschaft nicht mehr sprechen werden, zumindest in diesem Format, was die deutschen Frauen bei dem Turnier erreichen werden. Sie haben eine, ich will nicht sagen, weil das wäre respektlos, fast schon lächerlich leichte Vorrundengruppe, aber mehr oder weniger ist es eigentlich so. Sie haben eine sehr, sehr machbare Vorrundengruppe, wo sie jedes Spiel gewinnen müssen und auch deutlich, das ist meine Meinung. Und dann haben sie auch eine sehr machbare Hauptrundengruppe in Dortmund, wo sie dann immer vor, ja, hoffentlich voller Halle spielen werden und dann sehr wahrscheinlich ein Viertelfinale, wo es gegen Schweden oder gegen Brasilien geht. Das sind die beiden Optionen der Norwegen. Da gehen wir mal davon aus, wird in der Überkreuzgruppe Erster werden. Oder hast du da irgendwelche Zweifel dran? Also ich nicht.
Nee, das Norwegen Erster wird prinzipiell nicht. Man weiß, manchmal passieren verrückte Dinge bei so Turnieren. Deswegen ganz, ganz, ganz sicher kann man da nicht sein. Aber den Weg, den du gezeichnet hast jetzt gerade, den halte ich für recht plausibel. Wir können ja vielleicht nochmal die Namen nennen. Also Vorrunde Island, Uruguay, Serbien. Hauptrunde Montenegro, Spanien, Färöer oder Paraguay, so als wahrscheinliche Gegner. Und ich gehe da mit, das ist machbar. Es ist fast schwer, das Viertelfinale nicht zu erreichen, so würde ich es mal formulieren. Ich glaube aber auch, das wird gar nicht das Problem. Und ich glaube, hier ist es ein bisschen anders gelagert als bei den Männern. Weil wenn man diese Mannschaft über die vergangenen Jahre verfolgt hat, dann kommt man doch zu dem Schluss, diese Mannschaft braucht Sicherheit. Gerade vielleicht bei einem Heimturnier, wo die Aufmerksamkeit noch mal größer sein wird. Ich glaube, dass Nervosität am Anfang schon eine Rolle spielen kann. Und ich glaube, da ist eine Vorrunde, die dich nicht bis ins absolute Leistungslimit fordert, vielleicht sogar ganz gut, um dich warm zu laufen, um einen Flow zu entwickeln. Und dann, glaube ich, dann ist die Mannschaft fällig. Also wenn ich jetzt, wann dann, will ich da fast in Höhner-Manier sagen, weil die Voraussetzungen mit der Bundestrainerbesetzung vor 2,5 Jahren mit dem Weg, dem Olympiaticket, klar, da wäre man gern noch diesen einen Schritt weitergegangen, aber da hat die Mannschaft den Schritt gemacht und ich weiß natürlich, die Mannschaft will immer diesen Schritt machen und das wurde schon so, so oft gesagt, aber ich glaube, die Chance ist jetzt da und ich bin auch überzeugt, dass die Mannschaft diesen Schritt jetzt endlich gehen wird und ins Halbfinale in Rotterdam einziehen wird.
Oh, oh, das ist aber ein Statement.
Hey, du wolltest doch eine klare Ansage haben, oder nicht?
Ja, natürlich. Ich möchte ja immer eine klare Ansage haben. Was macht dich denn so zuversichtlich?
Ja, das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass man aus diesen Spielen in diesem Jahr schon Mut schöpfen kann. Ich hatte so ein bisschen die Gefahr gesehen. Ich glaube, das habe ich auch bei dir im Podcast gesagt, dass man damit zu viel Negativerlebnissen rausgeht, weil Markus Gaugisch hatte sich bewusst sehr, sehr starke Gegner ausgesucht. Mit Dänemark im Frühjahr, der Niederlande und Frankreich auch im Frühjahr. Und da sind jetzt mehrheitlich auch Niederlagen bei rausgesprungen, aber eben auch vereinzelte Erfolgserlebnisse. Das tut schon mal gut. Das zeigt, es kann funktionieren. Und ich glaube, dass du dann diesen Faktor Heimturnier nicht unterschätzen solltest. Ich glaube, Montenegro hat das auch mal gezeigt bei einer EM, wo sie unter die Top 4 dann eingezogen sind. Ich glaube, dass das in Deutschland auch möglich sein kann. Es läuft ja vieles auf dieses Viertelfinale am 9. Dezember hin. Hoffentlich mehr als 10.000 Zuschauer in der Westfalenhalle in Dortmund. Und wenn die Mannschaft es da schafft, das nicht als Bürde zu empfinden, sondern bestenfalls mit 6 Siegen davor, mit wirklich viel Selbstvertrauen in diesem Spiel ist, dann glaube ich, kannst du einen Gegner wie Schweden, der dich, jetzt muss ich noch einmal in der Wunde bohren, bei der vergangenen WM im Viertelfinale sehr, sehr deutlich geschlagen hat. Aber dass du dann einem Gegner wie Schweden oder Brasilien Paroli bieten kannst und ihn auch schlagen kannst.
Ja, je nachdem, wer da halt wartet. Weil sollte Brasilien warten und Gabriela Moreski, die ehemalige Bietigheimer Torhüterin, läuft da wieder zur Höchstform auf und vernagelt ihren Kasten, dann bin ich sehr, sehr nah dran zu sagen, das wird mental dann eine schwere Nummer, weil Deutschland ja auch in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Dortmund genau an diesem Spielort des WM-Viertelfinals jetzt in diesem Jahr ein Spiel gegen Brasilien verloren hat. Und bei Schweden, denke ich, ist generell eigentlich die sportliche Qualität höher. Wenn aber bei der eigenen Mannschaft alles zusammenkommt, man sich als Einheit präsentiert, man Selbstbewusstsein hat, man in diesem Flow ist und eben die Unterstützung des Publikums hinter sich weiß, dann ist da natürlich ein Sieg möglich. Also es ist ja nicht so, dass man Schweden in den vergangenen Jahren in Testspielen nicht mal geschlagen hätte. Das ist jetzt keine Übermannschaft, auf gar keinen Fall. Und Brasilien ist das erst recht nicht. Aber es wird ein spannendes Turnier. Der Kader von Moritz Löhr steht. Ich hatte da noch andere Tipps. Gucken wir jetzt morgen mal, wer von uns beiden recht behalten wird. Ich glaube, dass da Markus Gaugisch eher ein bisschen konservativ rangeht. Das heißt, wahrscheinlich ist deine Variante die, die dann am Ende auch zutreffen wird. Jetzt müssen wir aber noch über was anderes sprechen. Und zwar hast du dir überlegt, ich gehe unter die Autoren. Wie kam es denn dazu?
Also die Idee, ein Buch zu schreiben, die ist in Zusammenarbeit mit dem sehr, sehr geschätzten Kollegen Christoph Stukenbrock, mit dem ich ja auch tagtäglich beim SED zusammenarbeite, entstanden. Und dann war eigentlich relativ klar, ey, wir haben da dieses Heimturnier vor der Brust und im Handball wird auch vergleichsweise viel darüber gesprochen. Und dann wiederhole ich mich jetzt, wenn ich jetzt, dann. Also das ist der beste Zeitpunkt, um dieses Buch zu schreiben. Und vor allem, es brauchte dieses Buch. Weil wenn ich mir den Buchmarkt anschaue im Bereich Frauenhandball, dann finde ich da wenig bis nichts. Und deshalb war es an der höchsten Zeit, ja, diese Lücke zu schließen und diesen tollen Sportlerinnen, zumindest im Buchmarkt, endlich eine Bühne zu geben.
Wolltest du selber immer schon mal ein Buch schreiben?
Stand nicht auf meiner Bucketlist, bin ich ganz ehrlich. Nee, also da kamen jetzt so ein, zwei Sachen zusammen. Vielleicht reift das bei vielen schreibenden Journalisten irgendwann. Aber es stand tatsächlich nicht auf meiner Bucketlist. Ohnehin habe ich keine Bucketlist in dem Sinne. Also das ist mir irgendwie fremd. Ich nehme es so ein bisschen, wie es kommt. Und demzufolge konnte ich da jetzt kein Kreuzchen machen. Aber ich bin total happy, dass ich es gemeinsam mit Christoph geschrieben
habe. Du hast es ja jetzt schon in den Händen gehalten, oder nicht?
Ja, doch, sicher. Das Ding ist raus seit 31.10. Ich habe es, wenn du mich so fragst, gerade in der Hand. Ich habe hier 1, 2, 3, 4 Exemplare liegen und bin immer noch ganz geflasht von der Optik, weil ich glaube, es macht richtig was her, das Cover. Und es ist auch mit mehr als 300 Seiten richtig dick geworden. Und wenn man es auch in der Hand hat, das hat richtig Gewicht. Es ist komplett in Farbe gedruckt. Also das ist, glaube ich, eine richtig, richtig coole Nummer, die diese ganze Faszination Frauenhandball in ein wunderbares Licht drückt, was absolut zutreffend ist.
Das Buch heißt übrigens Sheroes. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du den Namen schon genannt hattest, weil ich hatte ihn noch nicht genannt. Also
doch, ganz am Anfang hast du ihn ja mal genannt.
Ah ja, natürlich. Okay. Das ist ein Buch, was, wie du es gesagt hast, auch den Frauenhandball natürlich repräsentieren soll, das aufzeigen soll, was die Mädels investieren. Wie lange habt ihr eigentlich an dem Buch geschrieben? Weil das ist ja auch immer so eine Geschichte. Das ist eine intensive Zeit. Ich kenne das ja selber. Ich schreibe gerade auch nochmal 2 Bücher mal eben. Ja, also das ist nicht immer spaßig, aber am Ende ist man natürlich dann auch sehr stolz, wenn man das fertige Produkt in der Hand hält. Und du hast gerade sehr schön beschrieben, wie das Buch auf dich wirkt. Also es wirkt dann auch wertig. Es macht was her. Aber es geht natürlich dann auch um die Arbeit, die man da reingesteckt hat. Wie viel Arbeit hast du da reingesteckt?
Ich finde immer die Frage nach, wie lange habt ihr dran geschrieben, die greift zu kurz, weil da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Wir haben natürlich vor allem erstmal viele Gespräche geführt mit unseren Protagonistinnen über ja teilweise mehrere Stunden. Und das war, würde ich sagen, die erste sehr, sehr intensive Arbeit. Und dann diese Gespräche auszuwerten. Du hast dann vielleicht in der Woche 2, 3 Gespräche, dann musst du die auch erstmal strukturieren, gucken, was kann ich daraus ziehen. Was hat vielleicht auch ein Gespräch mir noch für einen neuen Horizont erweitert? Ja, also den Plan, den Christoph und ich uns da zurechtgelegt haben, den haben wir auch immer mal wieder ein bisschen angepasst, weil, das muss man an der Stelle wirklich mal sagen, weil die Gespräche durchweg total super waren. Also es war total schön, die Spielerin nochmal auf diese andere Art und Weise kennenzulernen. Ich meine, ich kannte sie aus Gesprächen aus der Mixzone, aus dem täglichen, ich sag mal, Berufsleben. Aber wir haben dann schon nochmal, finde ich, eine andere Ebene gefunden. Das war, wie ich fand, sehr bereichernd, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Das war schon mal ein großes Brett. Dann war natürlich das Schreiben, ja, das hat auch ein bisschen Zeit gekostet, keine Frage. Aber dann auch im Nachhinein noch Feinabstimmungen mit dem Verlag, übrigens der Value Media Verlag, was das Design angeht, was ja sicherlich auch einen sehr großen Teil dazu beiträgt, warum dieses Buch so toll geworden ist, wie es geworden ist, weil es einfach auch optisch richtig was hermacht. Das war jetzt ein Prozess von ja rund einem halben Jahr.
Ja, das ist so ein Zeitraum, der, glaube ich, realistisch ist. Und ich glaube, es wäre noch ein bisschen länger gewesen, wenn ihr da nicht zu zweit dran geschrieben hättet, denn
Definitiv, ja.
Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Das ist einfach sau viel Arbeit und man macht das ja sozusagen nebenher und nebenher ein Buch schreiben. Also das ist wirklich schon echt viel, was man da auf sich nimmt. Aber am Ende macht es natürlich sehr, sehr viel Spaß, dann auch das Ding in den Händen zu halten, habe ich ja eben schon gesagt. Und auch wenn andere dann dir Feedback geben, das ist natürlich auch ja einfach ein schönes Gefühl.
Ja, und du machst es ja auch so ein bisschen für diese Nachtschichten, ne? Für dieses abends noch die Köpfe zusammenstecken. Also, was ich sagen will, das ist total bereichernd. Das bringt einen als Typ irgendwie, so ging es zumindest mir, total weiter. Und jetzt im Nachhinein möchte ich es auf keinen Fall missen.
Du darfst dir jetzt zwei Geschichten aussuchen aus diesem Buch, wo du uns mal ein bisschen Einblick gewährst für all diejenigen, die das Buch noch nicht gekauft haben. Also du hast ja mit ganz, ganz vielen Spielerinnen gesprochen. Welche beiden Geschichten sind da bei dir besonders hängen geblieben?
Ich schiebe vielleicht einmal kurz vorweg, das Buch hat einen klaren roten Faden. Wir zeichnen praktisch den Weg zum Frauenhandballprofi nach. Was sind Hürden? Was sind Stolpersteine auf dem Weg nach oben? Wie ist es dann, wenn man da angekommen ist? Da haben uns vor allem Kati Filter, Viola Leuchzer, Emily Vogel, Xenia Smietz, Alina Greisels und Antje Döll sehr, sehr viel Auskunft gegeben. Und dann sind aber auch viele, viele abseitige Geschichten drin. Und wenn du mich jetzt so fragst, also ich finde eine super Geschichte, ist die von der Handball-Oma Susi Mehrkamp, die wir auch mit drin haben unter der Rubrik Alternative Wege zum Handballglück. Also keine Geschichten von Leuten, die absolut im Rampenlicht des Frauenhandballs stehen und regelmäßig Champions League spielen. Nein, das ist eine Frau im gestandenen Alter, die einfach den Handball lebt und sehr anschaulich beschreibt, wie es da vielleicht auch in Amateurregionen zugeht, total cool zu lesen. Und sogar, vielleicht kann man da ein bisschen teasern, eine exklusive Nachricht bei uns im Buch bekannt gibt. Also da lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und wenn ich jetzt auf so sportliche Karrieren schaue, total spannend war, mit Dina Eckerle zu sprechen, ne? Die Mama geworden ist und nachdem sie dann Mama geworden ist, auf einmal nochmal Europapokalsiegerin geworden ist und dann ihre Leistungssportkarriere geendet hat. Das war sehr anschaulich, wie sie das erzählt hat. Und sie hat dann auch nochmal wertvolle Tipps mitgegeben. Das kann man vielleicht an der Stelle mitschicken. Wir haben immer wieder viele, viele Tipps und Tricks in dem Buch drin, die sehr leicht zu konsumieren sind, die sehr simpel zu lesen sind, die sehr anschaulich sind, die einfach ein guter Ratgeber sind, wenn man vielleicht in einer ähnlichen Situation ist. Und das, finde ich, lockert das Ganze total gut auf und ist ein richtig schöner Mehrwert. Wolltest du zwei Geschichten oder soll ich noch mehr erzählen? Also ich hätte natürlich noch ein paar mehr parat.
Ja, ein, zwei kannst du gerne noch erzählen, natürlich.
Also wir haben auch zum Beispiel mit Dominik und Isabel Klein gesprochen, die sich mit dem Handball kennengelernt haben. Auch das war ein sehr, sehr interessantes und am Ende sogar intensiveres Gespräch. Ich glaube, man sollte das Interview, es ist als Interview im Buch drin, vor allem lesen. Das war intensiver, als ich es im Vorfeld gedacht habe, sagen wir so, weil es auch tiefgründig war, wie der Handball die beiden erst zusammengebracht hat, aber dann auch nach wie vor zusammenhält. Super, super spannend. Und dann komme ich wieder auf die Tipps, die das Ganze auflockern. Wir haben auch ganz, ganz praktische Sachen wie Ernährungstipps drin, beispielsweise auch von Xenia Smietz, aber auch vom DAB-Koch Nils Walbrecht. Also all in all entsteht da sowas. Das ist zumindest unsere Hoffnung und nein, das ist nicht unsere Hoffnung, das ist unsere Überzeugung. Das ist am Ende ein richtig, richtig rundes Ding geworden, das einfach, wie soll ich sagen, es ist so ein bisschen eigentlich der perfekte Anschmecker für dieses Turnier, vor diesem Turnier oder auch nach dem Turnier, weil einfach so viel Handballwissen zum Frauenhandball drin ist. Also da kann man wirklich, wirklich, und so ging es mir auch im Nachhinein, super, super viel draus ziehen. Ich habe sehr, sehr viel auf diesem Weg gelernt.
Also, ich höre auf jeden Fall raus, dass es dir unfassbar viel Spaß gemacht hat. Hast du jetzt Blut geleckt und wirst unter die Dauerautoren gehen?
Das weiß ich nicht. Ich habe es ja eben gesagt, ich nehme so ein bisschen, wie es kommt. Das muss man sehen. Also es hat auf jeden Fall, das habe ich ja eben gesagt, es hat total Spaß gemacht. Nicht nur das Schreiben an sich, sondern dieser gesamte Prozess, was jetzt daraus wird im Nachhinein, ob da jetzt noch mehr kommt, das sind Fragen, mit denen beschäftige ich mich gerade nicht. Ich bin erstmal drauf und dran, dass möglichst viele Leute dieses super coole Buch lesen und bin auch total überwältigt von dem ersten Zuspruch, den wir bekommen haben. Also gerade wenn man auch mit den Protagonistinnen spricht, die sind total froh und happy, dass es dieses Buch endlich gibt. Und das zeigt für mich, dass wir da die absolut richtige Entscheidung getroffen haben. Und jetzt hoffen wir, dass das ganz, ganz breite Verbreitung findet und in möglichst viele Wohnzimmer, Taschen und so weiter und so fort kommt, um sich perfekt auf dieses Turnier einzustimmen.
Wenn ihr dieses Buch kaufen möchtet, schaut vorbei auf frauenhandball-buch.de. Dort findet ihr alle Informationen und dort könnt ihr euch auch ein Buch bestellen, logischerweise. Das ist der beste Weg, weil ja, ich weiß, man geht auch gerne in den Buchladen und da kann man ein Buch auch kaufen. Aber wichtig ist natürlich, dass ihr es überhaupt kauft und dass ihr reinschaut und dass ihr diese Geschichten lest und dass ihr dann auch natürlich mit dem entsprechenden Gefühl die Frauenhandball-Weltmeisterschaft verfolgt. Es wird natürlich vorher noch eine richtige Vorschau-Sendung geben mit dem Kollegen Björn Parzen, aber da sind wir noch lange nicht, denn wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wobei so viel Zeit ist auch nicht mehr. Kribbelt's denn bei dir eigentlich? Ist ein Heimturnier anders für dich?
Anders auf jeden Fall, was die Reiseplanung angeht. Ich meine, für dich ist es ja wirklich ein Heimturnier, also Heimturnier, dann spätestens ab der Hauptrunde. Für mich ist der Weg auch nicht allzu weit aus dem Rheinland. Ja, es kribbelt schon. Das würde ich auf jeden Fall sagen, weil es eben auch so ist. Jetzt habe ich vielleicht auch ein bisschen noch engeren Bezug zu diesem Turnier, weil wir im Vorfeld dieses Buch geschrieben haben. Aber es ist genauso, wie ich vorhin gesagt habe, ich glaube, die Chance ist einfach da. Und tja, also wenn die Spielerinnen, mit denen wir gesprochen haben, und da waren ja viele aktuelle Nationalspielerinnen dabei, wenn die nur halb so gut spielen, wie der Eindruck von den Frauen nach der Zusammenarbeit für dieses Buch ist, dann holen wir eine Medaille oder werden Weltmeister.
Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Schönes Finalwochenende in Rotterdam. Also, und die erste Medaille seit 2007, das wäre natürlich ganz fantastisch. Und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, weil ich bin ja sicherlich auch einer der größten Kritiker dieser Mannschaft. Das ist logisch. Aber ich wäre auch der größte Fan in dem Moment, wo sie erfolgreich sind, weil ich es diesen Mädels unfassbar gönnen würde, endlich diesen Fluch zu durchbrechen, diesen, ich nenne ihn jetzt mal Viertelfinalfluch, endlich nochmal ein Halbfinale auch zu erreichen. Das wäre großartig und das wäre natürlich auch wichtig für die Entwicklung des Frauenhandballs in Deutschland, damit wir da einen Weg einschlagen, der dafür sorgen kann, dass diese Mannschaft auch über viele Jahre mal um Medaillen mitspielen kann. Das wäre super. Wir kommen jetzt abschließend nochmal zum Männerhandball zurück, denn in dieser Woche steht die nächste Runde im DHB-Pokal auf dem Programm, das Achtelfinale. Und Moritz wird jetzt nach dem WM-Kader-Tipper noch zum Experten. Mal gucken, ob er das wird, was die Achtelfinalbegegnungen angeht. Wir gehen jetzt mal der Reihe nach durch und du sagst einfach nur, wer da weiterkommt. Und die erste Begegnung lautet HC Elbflorenz gegen MT Melsungen.
Da gehe ich mit der MT Melsungen.
Dann habe ich für dich im Angebot der Bergische HC zu Hause gegen Hannover.
Das ist schon schwieriger. Ich gehe mit dem BHC.
Oh, der erste Überraschungstipp. Dann haben wir Balingen gegen Kiel.
THW.
Lemgo gegen Gummersbach. Das ist ein enges Ding.
Gummersbach.
Nordhorn gegen Leipzig.
Da sage ich auch eine Überraschung. Das gewinnt Nordhorn.
Der Kollege haut hier einen nach dem anderen raus, fast zumindest. Großwaldstadt gegen Magdeburg.
Großwaldstadt gegen Magdeburg. Da gehe ich mit dem SCM. Da glaube ich nicht an Überraschung.
Ich auch nicht. Stuttgart gegen Flensburg.
Flensburg.
Und zum Abschluss am Donnerstag noch die Füchse Berlin gegen den THSV Eisenach.
Da gehe ich mit den Füchsen.
Na gut, also bei allen Begegnungen bin ich deiner Meinung, bis auf Lemgo gegen Gummersbach. Da gehe ich jetzt mal mit dem TBV Lemgo Lippe. Und bei Hannover weiß ich auch nicht. Die haben schon auch natürlich die Qualität, um den BHC zu schlagen. Aber ansonsten sind wir da, ich sag mal, bei 6 von 8 Spielen auf jeden Fall der gleichen Meinung. Moritz, vielen, vielen Dank, dass du dir sehr lange für mich Zeit genommen hast. Du weißt, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und wir sehen uns dann ja morgen. Dann können wir dann nochmal in die Analyse gehen, bei wie vielen Namen wir richtig lagen und ob es zu dieser Überraschung mit Michael Schmelzer gekommen ist. Und du bringst mir ein Buch mit, ne?
Das mache ich auf jeden Fall, ja klar.
Alles klar, darauf freue ich mich. Und wenn ihr denkt, dieses Format ist hörenswert und unterstützenswert, dann schaut gerne vorbei auf patreon.com/kreisab oder in die Shownotes, da gibt es einen Link zu PayPal. Auch da könnt ihr Kreisab sehr, sehr gerne unterstützen und folgt diesem Format auf YouTube, bei Instagram vor allem, natürlich auch noch bei Facebook und bei X, falls ihr das möchtet. Habt eine gute Woche und bis kommenden Montag. Tschüss.